Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Bettina Köster. Guten Abend. Und diesen Fragen gehen wir heute nach. Warum Improvisation das Leben ausmacht? Warum Mäzene wichtig für die Wissenschaft sind, warum die Bedeutung der kritischen Bildforschung zunimmt und warum Talkshows auf Kritik stoßen. Jahre Wiedervereinigung stehen unmittelbar bevor und wir blicken noch einmal auf das letzte Jahr zurück. Das wunderbare Jahr der Anarchie, so lautet der Titel eines Buches, das nach der Wende erschien und sich mit dem Jahr zwischen Abdankung von Erich Honecker und deutscher Wiedervereinigung beschäftigt. Mit Anarchie allein wäre die Einigung allerdings nicht so schnell möglich gewesen. Die Stiftung Ettersberg in Thüringen hat dem einzigartigen Jahr des Machtübergangs eine Tagung gewidmet. Das demokratische Jahr der DDR zwischen friedlicher Revolution und deutscher Einheit, so der Titel. Die Veranstaltung lief hybrid ab, das heißt mit Videokonferenzschalten, Livestreams und Chats. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat sich mit der Tagung online verbunden und berichtet jetzt für uns.
Auch wenn der Herbst 1989 in der DDR eine Revolution hervorbrachte, so war der Machtübergang doch ein evolutionärer Prozess. Francesca Weil, Historikerin der TU Dresden, hat die runden Tische erforscht, an denen sich die SED-Politbürokratie den neuen oppositionellen Gruppen und Parteien stellen und die Macht teilen musste. In Kreisen, Bezirken und auf DDR-Ebene. Ihre Themensetzung war regional sehr unterschiedlich, ebenso ihre Einflussmöglichkeiten auf das staatliche Handeln. Allen gemein sei aber eines gewesen.
Von Dezember 89 bis Mitte Februar 90 waren die runden Tische zwar nicht Inhaber der realen Macht, aber es ging ebenfalls nichts mehr gegen und schon gar nichts ohne sie. Seit der zweiten Dezemberhälfte konnte es sich kein Repräsentant einer staatlichen Einrichtung mehr leisten, Einladungen oder Anträge runder Tische auszuschlagen.
Vor allem sei es darum gegangen, das tägliche Leben aufrechtzuerhalten, was angesichts der anhaltenden Massenflucht nicht einfach war. Gewalt zu verhindern und den Übergang zu einer Demokratie mit legitimierten Volksvertretern zu sichern.
Dennoch blieben die realen Möglichkeiten der Kontrolle und Einflussnahme geringer als erhofft. Nicht wenige Möglichkeiten und Aktionen der alten Machtstrukturen blieben für sie undurchschaubar und wenig beherrschbar.
Die runden Tische der DDR seien so angesichts des Macht- und Kompetenzgefälles auch keine Beispiele für herrschaftsfreie Diskurse gewesen, auch wenn verklärte Rückblicke manchmal anderes suggerierten. Die größte Leistung der runden Tische sei die völlige Auflösung der Staatssicherheit gewesen. Mit der ersten und letzten freien Volkskammerwahl am 18. März 1990 waren die runden Tische obsolet geworden. Aus dieser Wahl ging die erste und zugleich letzte demokratisch legitimierte Volkskammer hervor. Die Bettina Tüffers von der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien untersucht hat. Das letzte DDR-Parlament hatte keine Geschäftsordnung, war nicht von Profis besetzt, debattierte oft bis in die Nacht und hatte ein immenses Pensum zu bewältigen. In 6 Monaten verabschiedete es 150 Gesetze und 100 Beschlüsse.
Nicht nur, dass die frisch gewählten Abgeordneten nur sehr ungenaue Vorstellungen von dem hatten, was sie dort tun sollten und wie sie es tun sollten. Auch innerhalb der einzelnen Fraktionen wusste anfangs kaum jemand, wen er da vor oder neben sich hatte. Zentrale Funktionen in den Fraktionen, egal ob Geschäftsführer, Ausschuss oder Arbeitskreisvorsitzende, mussten besetzt werden, ohne dass man genau einschätzen konnte, ob der Kandidat oder die Kandidatin der Aufgabe überhaupt gewachsen war.
Die Abgeordneten verschiedener Parteien mussten sich mitunter Zimmer für die Übernachtungen in Berlin teilen, etwa im Ledigenheim der Stasi. Auch dies trug wohl zur großen Konsensorientierung der letzten Volkskammer bei, ebenso wie die Schwere der Aufgaben und die mangelnde Erfahrung.
Direkt nachdem die Volkskammer im Oktober 1990 ihre Arbeit beendet hatte, gehörten die Abgeordneten selbst wohl zu ihren schärfsten Kritikern. Sie sahen sich fremdbestimmt, von den Ereignissen, den Entscheidungen der eigenen Regierung und der Bonner Politik getrieben und dominiert. Sie fühlten sich teilweise schlicht überrollt, unter permanentem Zeitdruck eben, ohne die Möglichkeit, eigenständige Entscheidungen zu treffen.
Der Bürgerrechtler Wolfgang Ullmann hatte im Februar 1990, noch am Runden Tisch, die Schaffung einer Treuhandgesellschaft angeregt. Zur Wahrung der Anteilsrechte der Bürger mit DDR-Staatsbürgerschaft am Volkseigentum der DDR. Damals glaubte man noch, es gäbe etwas zu verteilen. Heute, knapp 30 Jahre, tausende geschlossener Betriebe und Millionen entlassene, 270 Milliarden D-Mark-Defizit später, ist die Treuhandanstalt im Westen und in der jüngeren Generation kaum ein Begriff. Für die älteren Ostdeutschen jedoch ein kaum zu überschätzender Negativerinnerungsort, erklärte Markus Böck von der Ruhr-Universität Bochum in seinem sehr erhellenden Vortrag über die Frühgeschichte der Treuhand.
Die Treuhandanstalt steht ein Stück weit symbolisch für Niederlagen, verweigerte Anerkennung, Abbrüche, nicht realisierte Chancen, Übernahme des Ostens durch den Westen. Und dafür steht sie symbolisch und ist ein Stück weit zu einem Negativmythos geworden, eine Art Bad Bank in der Erinnerungskultur, wo viele Ostdeutsche ihre negativen Enttäuschungen, Rückschläge auslagern können, um eben das Positive der Wiedervereinigungsprozesse für sich persönlich wertschätzen zu können.
Anfangs sei es noch um die Bewahrung des Volksvermögens, um dessen Schutz vor der SED und den Kapitalisten gegangen. Als jedoch klar war, dass die Wirtschafts- und Währungsunion schon am 1. Juli und die staatliche Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990 kommen würde, musste alles ganz schnell gehen.
Und hier gerät nun diese kleine Treuhandbehörde, 150 ostdeutsche Planwirtschaftskader arbeiten da an der Umwandlung der großen Kombinate in GmbHs und Aktiengesellschaften. Und die gerät auf einmal in den Fokus und man entscheidet sich, wir nehmen diese kleine Behörde und transformieren sie in eine Privatisierungsagentur. Also hier wird der Auftrag der Treuhand von der Bewahrung und Umwandlung um 180 Grad verkehrt. Es geht jetzt um eine möglichst rasche Entstaatlichung. Es ist ein Stück weit die Hoffnung auf ein zweites deutsches Wirtschaftswunder da und die Hoffnung, dass sich jetzt so eine Art marktwirtschaftlicher Urknall einstellt.
Der aber blieb aus. In die Behörde kamen statt Beamten und Verwaltern westdeutsche Manager und Unternehmer. Aktuelle Pläne zum Management der Wiedervereinigung hatte es im Westen nicht gegeben. Also griff man auf die Pläne Ludwig Erhards aus den 50er Jahren zurück, so Böck.
So ein kleiner Essay aus der Mitte der 50er Jahre, wo Erhard so in ganz groben Spiegelstrichen skizziert, was denn nun am Tag X wirtschaftlich passieren sollte. Der Staat soll sich raushalten, der Markt soll sich frei entfalten, die Unternehmer sollen ihre Kreativität zum Zuge bringen und man hat keinen langen Planungsvorlauf. Das macht die Sache natürlich auch sehr riskant.
Die Erfurter Tagung zum demokratischen Jahr der DDR zwischen friedlicher Revolution und deutscher Einheit hat Schlaglichter geworfen auf eine Zeit, die oft verklärt, beschönigt oder verteufelt wird. Schlaglichter, die Menschen zeigen, die über sich hinauswachsen, die aber mitunter auch in völliger Überforderung ihr Bestes taten und scheiterten.
Im vergangenen Jahr wurde die Hamburger Universität 100 Jahre alt. Dass es damals so weit kam, ist vor allem einem Mann zu verdanken, dem Juristen und Politiker Werner von Melle. Er gründete 1907 die Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung, um der universitären Bildung auf die Sprünge zu helfen. Von Melle konnte außerdem zahlreiche vermögende Hamburger Familien überzeugen, für mehr Wissenschaft in Hamburg üppige Geldbeträge zu spenden. Heute ehrt die Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung die Stifterfamilien mit Biografien. Der erste Band ist jetzt im Waldstein Verlag erschienen und beschäftigt sich mit dem Kaufhauserfinder und Mäzen Max Emden. Mehr hören Sie jetzt von Ursula Storost.
Der Historiker Dr. Johannes Gerhardt, Geschäftsführer der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung, hat sein Büro in der Hamburger Universität. In der Eingangshalle des wilhelminischen Hauptgebäudes zeigt er auf zwei wuchtige Säulen mit Tafeln aus schwarzem Marmor. In goldenen Lettern sind dort die Namen jener Mäzene verewigt, die Anfang des 20. Jahrhunderts für die Förderung der Wissenschaft in Hamburg spendeten.
Sei es Blohm, sei es Amsing, sei es Ballin, also das ist praktisch ein Who is Who der Hamburger Gesellschaft vor 100 Jahren.
Viele dieser spendablen Hamburger Kaufleute, so Johannes Gerhardt, hatten einen jüdischen Familienhintergrund.
Warburg ist klar, aber auch unbekanntere Namen wie Hallgarten, ein Bankier, oder August Heckscher, Max Emden, Troplowitz, der große Unternehmer, der Beiersdorf groß gemacht hat.
Ohne diese Mäzene hätte Hamburg damals keine Universität bekommen, sagt der Jurist Dr. Eckehard Nühmann, Vorstandsvorsitzender der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung. Eine Stiftung, die seinerzeit dem Aufbau der Universität dienen sollte, initiiert vom Kaufmannssohn und Juristen Werner von Melle.
Werner von Melle hat 1907 die Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung gegründet, mit der Absicht, eine Universität in Hamburg zu schaffen. Denn es gab keine bis dato. Und er hat 48 Hamburger Familien animiert, Geld zu geben für die Gründung der Universität. Es war fast 4 Millionen Goldmark.
Dass diese Familien so großzügig spenden konnten, so Eckehard Nühmann, lag auch daran, dass der Handel seit Ende des 19. Jahrhunderts immensen Aufschwung nahm. Die Ressourcen der neuen Kolonien boten cleveren Geschäftsleuten ungeahnte Möglichkeiten.
Es wurden neue Gebiete entdeckt, mit denen man Handel treiben konnte. Es wurden Rohstoffe gefunden, also ein ganz starker Handel, auch mit Übersee. Dann entdeckte man auch neue Techniken. Es war ein Riesenboom.
Zwei Drittel des gestifteten Geldes kamen von Kaufleuten mit jüdischem Hintergrund. Denn Bildung, so der Historiker Johannes Gerhardt, hatte in der jüdischen Kultur immer einen viel höheren Stellenwert als in hanseatischen Handelshäusern.
Es gibt ja diesen alten Spruch einer Senioren eines Kaufmannshauses: Für Zucker ist er zu dumm, der geht studieren. Also Zuckerhandel war ja das Einfachste, was es gibt. Zucker lagerbar, muss man nicht viel machen. Und wenn man sogar dafür zu dumm ist, dann darf man studieren gehen. Und ich glaube, in der jüdischen Tradition spielt halt Wissenschaft eine ganz andere Rolle.
Sicherlich wollten sich die jüdischstämmigen Kaufleute mit hohen Stifterbeträgen auch gesellschaftliche Anerkennung in hanseatischen Kreisen erkaufen. Denn die alteingesessenen Hanseaten sprachen abfällig über Juden.
Ich bin dann zum Beispiel, als ich meine Biografie über Albert Ballin schrieb, auf die Erinnerung von Johannes Merck gestoßen, der Vorstandskollege von Ballin bei der HAPAG war. Und der spricht dann von Charakterfehler Ballins. Also das Jüdischsein war der Charakterfehler.
Er schrieb:
Er war Jude. Geschäft war immer bei ihm die Hauptsache. Deutsche Belange waren ihm im Grunde nebensächlich.
Einer der großen Mäzene der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung war Max Emden. Er stammte aus einer jüdischen Familie und verteilte großzügige Spenden an seine Heimatstadt. Trotzdem, so Johannes Gerhardt, gibt es in Hamburg bis heute kaum eine öffentliche Erinnerung an ihn.
Ich persönlich habe gemerkt, dass es bei einer Reihe von Mäzen mit jüdischem Hintergrund sehr bedauerlich ist, dass die bis heute eigentlich eher am Katzentisch der Erinnerung sitzen. Also es gibt zwar in Hamburg einen Max-Emden-Weg, aber der ist doch sehr überschaubar.
Der Max-Emden-Weg ist ein Wanderweg und so unbedeutend, dass er nicht einmal bei Google zu finden ist, ergänzt der Germanist und Stiftungsexperte Ulrich Brömling. Seine Biografie zu Max Emden ist gerade im Wallstein Verlag erschienen.
Der Dank war damals schon nicht besonders groß. Man kann auch während des gesamten Lebens, auch in der Zeit, in der Max Emden in Hamburg war, nicht beobachten, dass es große Dankesbezeugungen gab.
Max Emden, Spross einer alteingesessenen Hamburger Kaufmannsfamilie, war promovierter Chemiker. 1904 trat er in das Textilunternehmen seines Vaters ein und erfand das Kaufhaus. Er betrieb unter anderem das KDW in Berlin, das Oberpollinger in München, das Corvin in Budapest. Und er stiftete für Hamburg.
Er hat überall Beiträge gegeben, zugestiftet, hat sich beteiligt an Ankäufen in Museen. Er hat sich im Verwaltungsrat der Hamburger Kunsthalle engagiert. Er hat den Polo-Club gestiftet. Er hat ein Gelände gekauft für den Polo-Club.
1926 verkaufte Max Emden die meisten seiner Warenhäuser an die Karstadt AG und übersiedelte 1928 in die Schweiz, was seine großzügigen Zuwendungen für Hamburg nicht versiegen ließ. Auch nach 1928 spendete er für Museen und die Wissenschaft. Was die Stadt Hamburg Emden nach 1933 angetan hat, sei an Perfidie nicht zu überbieten, sagt Ulrich Brömling. Manche Besitztümer musste er für wenig Geld an die Stadt verkaufen, andere wurden aus fadenscheinigen Gründen einbehalten.
Er hatte aber noch Besitz, er hatte noch Danzig, er hatte noch Potsdam und hat natürlich gerechnet, dass er daraus Einnahmen weiterhin generieren wird. Und da kam er nicht mehr ran.
Max Emden starb 1940 mit 65 Jahren. Dass seine Heimat ihn so schäbig behandelte, lastete sicher schwer auf ihm. Auch posthum hat sich das Verhalten der Stadt Hamburg nicht geändert, sagt Ulrich Brömling. Obwohl Max Emden schon mit 18 Jahren zum evangelischen Glauben übergetreten war, galt er für die Nazis als Jude. Sein Besitz wurde ihm deshalb weggenommen, entjudet, wie es im NS-Jargon hieß.
Und als nach 1945 der Jewish International Trust versucht hat, Ansprüche anzumelden auf viele Grundstücke, die eigentlich wohl noch Max Emden gehörten, da kam der Bescheid der Stadt Hamburg oder die Nachfrage, wie es denn sein könne, dass sich hier die Organisation beauftragt fühlt, die Grundstücke zurückzufordern, denn Max Emden sei ja gar nicht Jude gewesen.
Bis heute ist der Streit nicht entschieden. Beschämend, sagt Ulrich Brömling. Die Nachkommen von Max Emden kämpfen immer noch um ihr Erbe.
Und die Zeitung in der Schweiz, im Tessin, titelte sehr schön: Deutschland speist Emden-Erben mit Wegtäfelchen ab.
Improvisationskünstler machen Improvisationstheater. Davon haben Sie sicher schon einmal gehört oder auch selbst erlebt. Schauspieler entwickeln beispielsweise aus einigen Stichwörtern, die sie aus dem Publikum zugerufen bekommen, spontan eine Spielszene. Was dann auf der Bühne geschieht, ist manchmal wie aus dem realen Leben gegriffen. Denn schauen wir genauer in unser gesellschaftliches Gefüge, so ist es doch oft geprägt von der Improvisationskunst der Menschen, die darin leben. Der Berliner Philosoph Professor Georg Bertram geht sogar noch weiter. Er folgt seit Jahren der Idee, dass es vor allem die menschliche Fähigkeit zur Improvisation ist, die das Leben ausmacht. Michael Borgers traf ihn vor kurzem auf dem philosophischen Festival Phil Cologne in Köln. In der Stadt, wo auch der Musiker Keith Jarrett einst musikalische Spuren hinterließ mit seinen Improvisationen.
Es ist der 24. Januar 1975. Der US-amerikanische Pianist Keith Jarrett spielt an der Kölner Oper ein Konzert. Das Album, das den Abend dokumentieren und Ende 1975, also vor gut 45 Jahren, erscheinen wird, das Köln-Konzert, schreibt Geschichte. Es ist die bis heute meistverkaufte Klavier-Solo-Platte. Ein Grund für den Erfolg ist die Geschichte hinter der Aufnahme. Jarrett folgt in der Kölner Oper nicht einem vorhandenen Notenkonzept. Er spielt frei auf. Er improvisiert. Ein Fluss von Tönen, die es als Melodien so vorher noch nicht gegeben hat. Was Keith Jarrett, was auch andere leisten, wenn sie Kunst schaffen, zeigt, was Menschen auszeichnet, findet der Berliner Philosophieprofessor Georg Bertram. Er verweist darauf, wen Menschen mit ihrer Kunst adressieren, nämlich uns, das Publikum.
Also was tun wir, wenn wir irgendwie Romane lesen oder was tun wir, wenn wir Musik hören oder was tun wir, wenn wir uns mit Theaterstücken oder Filmen auseinandersetzen? Wir lassen uns von bestimmten Sachen herausfordern, Sachen, die wir möglicherweise erstmal nicht richtig verstehen oder die wir seltsam finden oder die in einer gewissen Art und Weise ganz überraschende Wendungen mit sich bringen.
Wenn wir Neues erleben, Musik hören, Texte lesen oder Filme schauen, improvisieren wir uns als Menschen neu, sagt Bertram.
Wir setzen uns mit Künsten deshalb auseinander, weil wir uns stets voranzubringen versuchen.
Und genau darin liegt Bertram zufolge auch sonst der Impuls menschlichen Tuns. Improvisation als Leitmotiv, als Triebfeder gesellschaftlichen Vorankommens. Das Thema schon lange ein roter Faden in der Arbeit des Philosophen. Der Titel eines aktuellen Aufsatzes: Wir stellen die Regeln nach und nach auf, Improvisation als ein wesentlicher Aspekt menschlicher Praktiken, vor kurzem gemeinsam mit seinem italienischen Kollegen Alessandro Bertinetto veröffentlicht im wissenschaftlichen Journal Open Philosophy, ist zwar mit einem Fragezeichen versehen. Doch im Gespräch wird deutlich, Bertram will eigentlich ein Ausrufezeichen setzen. Er ist überzeugt von der Idee, wie es dann auch in der Ankündigung seines Auftritts auf dem Philosophiefestival Phil Cologne heißt, dass es vor allem die Improvisation ist, die das Leben ausmacht. Und nicht das Konzept des Menschen als Animal Rationale, also als Wesen, das sich gegenüber Tieren durch Rationalität auszeichnet.
Genau diesen Grundgedanken des traditionellen Selbstverständnisses von Menschen finde ich grundfalsch. Ich glaube, dass der Mensch als ein Wesen verstanden werden muss, das viel mehr Praktiken der Selbstdestabilisierung entwickelt hat und dass genau das die Stärke des Menschen ist. Also das heißt, dass das, was das vernünftige Tun und die Selbstbestimmung ausmacht, nicht darin liegt, dass man sich fixe Regeln gibt, an die man sich dann stabil hält, sondern dass man eine Praxis entwickelt, in der man Regeln immer wieder zu revidieren, zu reaktualisieren und in diesem Sinne zu verändern vermag.
Für seine These verweist Bertram auch auf andere Philosophen vor ihm. Schon das Werk von Immanuel Kant zeige hierfür Ansätze. Außerdem führt Bertram zahlreiche Belege an. Ganz aktuell die Corona-Krise. In der menschlichen Wahrnehmung kennt die Improvisation zwei Seiten. Die der Improvisationskunst, Stichwort Jazz, und die des Zwangs, des Improvisieren-Müssens. In der Pandemie würden Menschen dazu neigen, diese zweite, negativere Sicht einzunehmen, so der Philosoph.
Wir müssen improvisieren. Wir können nicht anders. Es funktioniert nichts mehr so wie bisher. Und deshalb muss man sich halt irgendwie damit arrangieren. Und das ist halt so notgestrickt gewissermaßen. Ich glaube, dass man das auch sehr anders sehen kann. Man kann ja auch sagen, wow, wie viel hat denn da funktioniert? Ja, wie sehr sind wir in der Lage, obwohl sich krass diese Verhältnisse ändern? Ja, plötzlich sind die Familien über Wochen hinweg in denselben Räumlichkeiten und die Kinder können nicht mehr zur Schule gehen und die Eltern können nicht mehr an die Arbeitsplätze und so weiter. Wir können aber sehr, sehr wohl sowohl Lernpraktiken als auch berufliche Praktiken weiterführen. Nicht so wie vorher, das ist völlig klar, aber also wir improvisieren sie eben.
Die Idee einer mehr oder weniger alle Lebensbereiche definierenden Fähigkeit zu improvisieren, für Bertram geht sie entsprechend auch über die Grenzen der Philosophie hinaus. An seiner Universität tauscht er sich mit anderen aus. Sogar in Rechtswissenschaften und ihren Normen sieht er Raum für ständige Veränderung.
Als jetzt in Berlin diese Kudamm-Raser wegen Mord verurteilt worden, ist die Rechtsnorm des Mordes verändert worden im Grunde. Ja, das heißt, die wurde nicht so belassen, wie sie war. Da galt sie auf solche Fälle bis dato nicht, sondern sie wurde im Grunde so umgedeutet, dass sie fortan jetzt zumindest in manchen Rechtssituationen auch sowas, was vorher eher unter fahrlässiger Tötung verhandelt worden ist, mit umfasst.
Ein weiterer Fachbereich, die Sprachwissenschaft. Und damit die Frage, warum so viele Menschen Wert auf Gendergerechtigkeit legen.
Wir verändern die Sprache von Kriterien her, die wir für uns wichtig erachten, ändern wir eine regelhafte Praxis, in der wir stehen. Und das heißt, die sprachlichen Regeln stehen für uns nicht einfach fest, sondern werden im Grunde revidiert durch das, wie wir die Sprache selbst aus einer selbstkritischen Perspektive heraus neu konzeptualisieren. Das ist ein improvisatorisches Geschehen.
Aber zeigt nicht genau dieses Beispiel eine Schwäche des Konzepts? Macht Improvisation wirklich immer das Leben aus? Denn andere wollen diesen Sprachweg nicht mitgehen, kritisieren Neuerungen wie Gendersternchen und finden grundsätzlich, dass sich Gesellschaften nicht ständig neu erfinden müssen.
Natürlich will der Mensch an manche Sachen festhalten, aber das ist selbst wieder improvisatorischer Natur. Das heißt, er beginnt gewisse, aus seiner Sicht möglicherweise übertriebene Veränderungen oder zu schnelle Veränderungen oder zu herausfordernde Veränderungen in eine andere Richtung zu biegen. Und das heißt, die hat ein anderes Tempo, die hat eine andere Form von Veränderungsgeschwindigkeit. Das heißt aber nicht, dass es keine Veränderungen gibt, sondern das heißt nur, dass sie jetzt anders ausfallen aus meiner Perspektive.
Und, unterstreicht Georg Bertram, Improvisation bedeutet nicht, ohne Erlerntes auskommen zu können. Das zeige das Beispiel der Musik. Auch Keith Jarrett habe für sein Köln-Konzert einen persönlichen musikalischen Erfahrungsschatz gebraucht. Improvisation sei nicht als das rein Kreative und aus allen Voraussetzungen Aussteigende zu begreifen, sondern als Geschehen, das tief mit Regeln und vorhandenem Wissen verbunden ist.
Michael Borgers über die Kunst der Improvisation. Talkshows wie Anne Will, Maybrit Illner, Maischberger und Hart, aber fair erreichen jede Woche ein Millionenpublikum. Sie bestimmen den politischen Diskurs also maßgeblich mit. Dennoch sitzen in den Talkrunden häufig dieselben Politiker und Politikerinnen immer noch seltener. Das haben schon viele Auswertungen gezeigt. In einer neuen Studie wurden darüber hinaus folgende Fragen gestellt. Sind bei diesen Talkshows eigentlich die Interessen des Publikums repräsentiert? Welche gesellschaftlichen Gruppierungen fehlen in Talkrunden? Und über welche politischen Ebenen erfährt man so gut wie gar nichts? Die Erhebung, die Talkshow-Gesellschaft, der Denkfabrik, das Progressive Zentrum in Berlin, will darauf Antworten geben. Mehr dazu hören Sie jetzt von Rebecca Hillauer.
Rund ein Viertel der Deutschen findet sich mittlerweile weder in den Themen noch in den Personen des medialen Diskurses wieder. So das Resultat einer Langzeitstudie der Universität Mainz. Die Forscher sprechen von einer Medienentfremdung, Tendenz steigend.
Und wir haben das jetzt einem Realitätscheck, könnte man sagen, unterzogen und gefragt, inwiefern wird denn gesellschaftlicher Pluralismus angemessen abgebildet in politischen Talkshows?
Sagt Johannes Hilje, der Kommunikations- und Politikberater, hat im Auftrag der linksliberalen Denkfabrik das Progressive Zentrum die Studie Die Talkshow-Gesellschaft mitverfasst. Co-Autorin Paulina Fröhlich leitet beim Progressiven Zentrum den Programmbereich Zukunft der Demokratie.
Wir stellen nicht die Frage, wer spricht, sondern wer spricht für wen, also für welchen gesellschaftlichen Bereich wird eine Person eingeladen.
Die Antwort suchten die beiden Autoren bei den großen vier der Talkshow-Landschaft: Anne Will, Maybrit Illner, Maischberger und Hart aber fair. Ihr Befund aus Gästelisten und Themen von 1208 Talkshows überrascht wenig.
Zugespitzt formuliert trifft in den Talkshows Hauptstadtpolitik auf Hauptstadtjournalismus.
Die kommunale und europäische Ebene bleibe weitgehend außen vor. Sogar Europa werde durch die nationale Brille betrachtet. Derweil würden fast die Hälfte der Gesetze von Brüssel ausgehen.
Politik wird eben ganz stark in Europa heute gemacht. Aber es ist eben auch das Problem, dass Europa deswegen so abstrakt ist für viele Menschen, weil sie damit kaum Gesichter verbinden können. Und wenn wir Europa realistisch abbilden wollen, dann ist es eben nicht nur die Perspektive nationaler Europapolitiker, sondern wir haben ja auch sogar Namen in unserer Studie gebracht von Politikerinnen und Politikern aus anderen Mitgliedstaaten, die perfekt Deutsch sprechen, also da durchaus auch geeignet wären, eingeladen zu werden. Aber das werden sie sehr selten.
Johannes Hilje hat selbst ein Buch über Europa geschrieben. Zur Europawahl 2014 arbeitete er als Wahlkampfmanager der Europäischen Grünen. Neben Parteien und Politikern berät Hilje auch Nichtregierungsorganisationen. Sie bzw. die organisierte Zivilgesellschaft sind weitere zentrale Akteure, die die Autoren der Studie deutlich zu selten in den Talkshow-Sesseln sitzen sehen. Dies, obwohl Gewerkschaften, Verbraucher und Sozialverbände in der Bevölkerung hohes Vertrauen genössen. Auch Nichtregierungsorganisationen wie Foodwatch oder Lobby Control könnten eine Brücke schlagen zwischen Bürgern und Politik. Wie sähe also eine ideale Talkshow-Besetzung aus?
Bei Sendungen natürlich, die die Corona-Krise betreffen, könnte ich mir gut vorstellen, dass Nachbarschaftsverbände berichten könnten von der Solidarität, die beispielsweise bei älteren Personen das Thema Einsamkeit betrifft oder bei Schülerinnen und Schülern, die die Nachhilfe organisieren und helfen. Also ich glaube, das wären einfach sehr lebensnah interessante Beispiele, die direkt in die Talksendungen transportiert werden könnten und dann natürlich auch Sinn machen würde, auf die politische Ebene zu heben und zu diskutieren, was das in der Breite bedeutet.
Was halten die Talkshow-Verantwortlichen von diesen Vorschlägen? Auf die Anfrage des Deutschlandfunks reagierte lediglich die Redaktion von Maybrit Illner nicht. Die anderen betonen, dass ihr Geschäft zwar die Politik sei, sie aber ein breites Spektrum der Gesellschaft abbilden wollten. Hart aber fair schreibt:
So waren mehr als die Hälfte unserer Gäste in den Jahren 2018 und 2019 zum ersten Mal in unserer Sendung, im laufenden Jahr 2020 ebenso.
Dass die Gäste zu je rund einem Drittel aus Politik, Medien und anderen gesellschaftlichen Bereichen kommen, findet man bei Maischberger ideal.
Während die Studie das kritisiert, sieht die Redaktion genau darin eine gelungene Abbildung der Gesellschaft, die in etwa zu gleichen Teilen aus politischen Verantwortungsträgern, aus Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen, die Politik erleben, und aus Journalistinnen, die Politik aus unterschiedlichen Blickwinkeln kommentieren, in der Sendung vertreten ist.
Die Redaktion von Anne Will sieht es ähnlich.
Die Sendung bietet ein Forum zu überregional relevanten politischen und gesellschaftlichen Themen, die die Menschen im ganzen Land bewegen. Daraus ergeben sich entsprechende Konsequenzen für die Gäste- und Themenwahl.
Das wird auch in Zukunft so bleiben.
Bei Maischberger weist man zudem auf neue Formate hin. In der Reihe Maischberger, die Publikumsdebatte, stünden die Menschen mit ihren Themen im Mittelpunkt. Und die Sendung Maischberger vor Ort gehe direkt zu den Zuschauern in die Region. Tatsächlich, so die Studie des Progressiven Zentrums, hat Fridays for Future die Zivilgesellschaft zumindest beim Thema Klima-Umwelt in die Talkshow-Sessel katapultiert.
Ich nehme an, dass Teil der Begründung dafür ist, dass AktivistInnen mehr dem Profil entsprechen, welches Talkshows für ihre Gästebesetzung suchen. Zugespitztere Positionen, personifizierteres Auftreten ohnehin.
Einige Politiker und Journalisten gehörten dagegen regelrecht zum Inventar mancher Talkshows, heißt es in der Studie. Sie hätten sich als Gäste bewährt, weil sie die Redaktionen vor unliebsamen Überraschungen bewahren. Gefragt sei stattdessen mehr Wagemut, meint Paulina Fröhlich.
Ein fruchtbares Streiten ist, glaube ich, wundervoll, aber der inszenierte Streit eben nicht. Das spüren ZuschauerInnen sehr schnell, ob es in diese Richtung geht oder nicht. Ich glaube nur, dass es einfach mal eine schöne Abwechslung wäre, wenn das Ende einer Sendung nicht nur den Streit hat, sondern eben auch eine mögliche Lösung.
Paulina Fröhlich und Johannes Hilje sehen ihre Handlungsempfehlungen explizit im Licht bestehender Debatten und Diskurse.
Statt einer systemischen Demokratiekrise verstehen wir aktuelle Phänomene wie den Aufstieg radikaler Kräfte, aber eben auch die Entfremdung von Politik und Medien, zumindest in Teilen, als eine Krise der Repräsentation. Dieses Phänomen der Medienentfremdung, das ist ja nicht erst empirisch nachweisbar, seitdem die AfD im Bundestag ist. So 2015, 2016 sind diese Werte da stark hochgegangen. Aber es ist eben danach auch nicht wieder zurückgegangen, sondern hat sich stabilisiert auf diesem Niveau.
Wer spricht für wen? Bei dieser Forschungsfrage bleiben die Autoren leider bei ihrer Einteilung in gesellschaftliche und politische Kategorien stehen. Sie fragen nicht weiter, welche Talkgäste sprechen für welches Spektrum der Gesellschaft, für oder gegen die Klima- und Migrationspolitik von Bundesregierung und EU, für welche Richtung in der Wissenschaft, kurz unabhängig von der Positionenkategorie, für wen spricht wer wirklich.
Wir leben in einer Welt, die uns gerade durch die Digitalisierung immer mehr mit Bildern umflutet. Beinahe 200 Jahre nach der Erfindung der Fotografie verbreiten und betrachten Menschen täglich Millionen Fotos weltweit. Viele Bilder sind dabei, die Geschichte geschrieben haben. Das Foto eines toten Jungen wurde beispielsweise zum Symbol der Flüchtlingskrise vor 5 Jahren. Fotos illustrieren Geschichte und Geschichten im Netz, in Schulbüchern, in Museen und in Archiven. Pikant wird es allerdings, wenn Bilder in rassistischer, frauenfeindlicher oder antisemitischer Absicht gemacht und verbreitet werden. Damit setzen sich die Forscherinnen der Visual History auseinander. Das ist eine relativ junge Teildisziplin innerhalb der Geschichtswissenschaft. Und auch ethnologische Museen durchleuchten ihre Bestände kritisch. Dörte Hinrichs hat sich auf die Spur der problematischen Bilder und den Umgang damit begeben.
Es gibt ein sehr schönes Beispiel in unserer Dauerausstellung, dass die veränderte Wahrnehmung von Fotografie oder die veränderte Position von Fotografie widerspiegeln mag.
Sagt Lucia Halder, Kuratorin der fotografischen Sammlung im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum.
Es ist ein Foto des Museumsnamensgebers Wilhelm Jost. Ein Porträt auf dem Bild zu sehen ist er in der Bildmitte, Wilhelm Jost. Links von ihm steht ein indigener Bewohner Melanesiens. Beide sind in etwa gleich groß und stehen beide relativ mittig im Bild positioniert. Die Bildunterschrift besagt Wilhelm Jost auf Melanesien. Dass neben ihm noch eine andere Person steht, ist einfach schlichtweg nicht erwähnt.
Hier versucht man nun herauszufinden, wer die andere Person ist.
Weil auf dem Bild 2 Personen zu sehen sind, 2 gleichwertige Personen. Das zeigt vielleicht ein bisschen so die veränderte Herangehensweise an Fotografie und an die Abgebildeten.
Es ist nur ein Beispiel von vielen aus dem historischen Fotoarchiv, das rund 100.000 Aufnahmen umfasst. Viele stammen aus der Kolonialzeit, aufgenommen ab Ende des 19. Jahrhunderts in Afrika und Ozeanien. Die Anfangsjahre der Fotografie waren aufs Engste verknüpft mit der kolonialen Expansion. Damals reisten europäische Kolonialbeamte, Missionare und Forscher in unbekannte Regionen der Welt, brachten Objekte und Fotografien mit, die als Postkarten und in Büchern enorme Verbreitung fanden. Der Hunger nach Bildern war unermesslich und die Fotografie schien das ideale Mittel zu sein für die Erfassung der Welt.
Fotografie versprach im Grunde eine unbedingte Objektivität und versprach genau das richtige Werkzeug zu sein in der Klassifizierung der Welt und Darstellung der Welt und seiner Bewohner und Bewohnerinnen. Und Bilder bedingten jedoch schon immer eine wesentliche Steuerung von Sichtweisen. Also jedes Bild ist eine Konstruktion, wenn man so möchte. Und Bilder bedingen Stereotype, die bis heute wirksam sind und die bis heute Klischees und Vorurteile hervorbringen können.
Bilder von nackten Menschen, Darstellungen von körperlicher oder struktureller Gewalt werden heute zunehmend in ihrer Entwürdigung und Diskriminierung wahrgenommen und ihre weitere Verbreitung kritisch hinterfragt. Gleichzeitig versucht man, einseitige Perspektiven zu vermeiden, mit klassischen Sehgewohnheiten zu brechen und Gegenbilder zu suchen. Welche Fotostudios gab und gibt es vor Ort? Wie können Bilder von Fotografinnen, die in vielen Sammlungen unterrepräsentiert sind, mehr Raum bekommen? Und auch unterschiedliche Bildkulturen finden stärkere Berücksichtigung, so Lucia Halder.
Beispielsweise bei der australischen indigenen Bevölkerung war fotografisches Wissen nicht dazu da, geteilt zu werden. Das heißt, insbesondere Bilder von verstorbenen Personen sollen nicht öffentlich zirkulieren. Das heißt, wenn Sie auf die Homepage des australischen Nationalmuseums gehen, werden Sie dort zwar die Bilder finden, aber immer mit einem Hinweis, dass hier Bilder von verstorbenen Ahnenpersonen zu sehen sind. Das heißt, der Umgang mit historischem Bildmaterial erfordert eine große Sensibilität und immer auch eine Kenntnis der jeweiligen Bildkultur, weswegen es für uns unerlässlich ist, in der Bearbeitung der Bestände auch mit den Herkunftsgesellschaften und möglicherweise den Nachfahren der Abgebildeten zusammenzuarbeiten.
Tatsächlich sind dann auch Begegnungen auf Augenhöhe möglich. Treten die Abgebildeten heraus aus der Anonymität, werden ihre Namen und ihre Lebensgeschichten gewürdigt.
Wir haben selbst ein Projekt hier gemeinsam mit zwei Forscherinnen aus Chile und von der Osterinsel durchgeführt, indem wir einen Bildbestand, der 1946 auf der Osterinsel aufgenommen wurde, von einem deutschen Reisejournalisten, Hans Helfritz war sein Name. Wir haben den Bestand hier am Rautenstrauch-Just-Museum und wir haben die Fotografien der Osterinsel reproduziert, auf der Insel ausgestellt im Jahr 2018 und dann gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Insel die abgebildeten Orte und Personen identifiziert. Also es war ein unglaublich schöner Prozess zu sehen, wie die Bilder zum Leben erwachen durch die Betrachtung der Nachfahren. Und es hat uns gezeigt, dass es überhaupt nichts bringt, die Bilder im Depot schlummern zu lassen. Das heißt, die Fotos, auch die Bilder aus kolonialen Kontexten mit problematischem Inhalt nicht zu zeigen, ist für uns keine Option. Das stellt uns dann aber eben vor die Frage, wie kann man die Bilder zeigen?
Eine Frage, die nicht nur Museen beschäftigt, die die Persönlichkeitsrechte der Abgebildeten wahren wollen, besonders auch im Hinblick einer Online-Veröffentlichung ihrer Sammlung.
Diese Frage von der Nutzung von historischen Bildern im Internet, aber auch in Schulbüchern, in Ausstellungen, betrifft natürlich alle historischen Wissenschaften. Es betrifft die Ethnologie, es betrifft natürlich die Archivwissenschaften, es betrifft Bibliotheken, gerade Massendigitalisierung hier als Stichwort ist zu nennen, mit ganz vielen Bildern auf einmal. Früher lagen die in Archiven, die lagen irgendwo versteckt unter Buchdeckeln und jetzt im Zuge der Digitalisierung werden die immer sichtbarer.
So Christine Bartlitz vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Dort hat man mit dem Themendossier Bildethik zum Umgang mit Bildern im Internet auf Visual History, dem Online-Nachschlagewerk für die historische Bildforschung, eine lebhafte interdisziplinäre Diskussion angestoßen. Gerade das Internet verlangt nach Bildern, nicht nach 20-seitigen Textwüsten, sagt die Historikerin von der Redaktion visualhistory.de. Oft steht sie vor der Qual der Bilderwahl.
Ein Beispiel, wir haben ein Themendossier über antisemitische Bilder herausgegeben von Isabel Enzenbach. Und dort zeigt sie in einem Artikel, wie antisemitische Karikaturen im Mittelalter schon entstanden sind und dann eben immer mehr, gerade im 19. Jahrhundert, dazu geführt haben, wie sich diese Klischeebilder durchgesetzt haben, die eben dann gerade in der NS-Zeit, im Stürmer, absolut präsent geworden sind. Und es gibt ein Hotel in Köln, die haben 1912 so Karikaturen als Briefverschlussmarken benutzt, also so als Aufkleber, um Briefe zuzukleben hinten. Und da sind dann eben diese Klischeebilder von Juden, die wir eben aus dem Stürmer kennen. Und sie hat diese Briefverschlussmarken im Archiv gefunden.
Doch wie sollte man umgehen mit diesem brisanten Fund?
Wir haben lange darüber gesprochen, ob wir das zeigen, weil auf der einen Seite ist es ja so, dass es vielleicht heute Jugendliche gibt, die diese Zerrbilder, diese Feindbilder gar nicht mehr kennen. Und wenn wir das veröffentlichen, ob wir dann nicht so ein Stereotyp auch weitertragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig zu wissen, wir sind Historikerinnen und da geht es um Transparenz. Es geht darum, wissenschaftlich zu zeigen, wie etwas entsteht, warum das gemacht wird und so weiter. Und es ist eben auch so, dass dieser Bilderbogen bislang nicht bekannt war. Und deswegen haben wir uns entschieden, ihn zu veröffentlichen.
Eine Entscheidung, die nicht leicht gefallen ist, da diese Bilder auch für andere Zwecke missbraucht werden können, so Professor Annette Vohwinkel vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung, eine der führenden Vertreterinnen der Visual History-Forschung.
Wir wissen zum Beispiel aus unserer Nutzerforschung auch, dass viele Leser zu unseren Beiträgen kommen, die uns gar nicht gesucht haben, sondern die geben dann bestimmte Stichworte ein, Suchworte, oder sie landen auch oft über die Bildsuche bei uns. Sagen wir mal, wir konstruieren das Beispiel, irgendjemand sucht für ein antisemitisches Pamphlet noch eine Illustration von einem stereotyp dargestellten Juden und landet dann auf unserer Seite und nimmt sich da das Bild raus, um damit ein rechtsradikales Flugblatt zu illustrieren. Das wäre für uns quasi der schlimmste anzunehmen Unfall. Aber bisher stellt das Netz gerade wegen dieser oft sehr unbedachten Umgehensweise mit Bildern eigentlich kaum Möglichkeiten bereit, das zu kontrollieren.
Auch viele Bilder aus Auschwitz, die sich in zahlreichen Geschichtsbüchern wiederfinden, kritisieren die Historikerinnen. Denn es sind in der Regel Täterbilder, wie zum Beispiel die, die Rudolf Höss in Auftrag gegeben hatte. Von der Deportation ungarischer Juden 1944. Der Kommandant des Vernichtungslagers wollte SS-Chef Heinrich Himmler damit zeigen, wie reibungslos die Mordmaschinerie lief.
Deswegen sehen wir die Menschen auch auf der Rampe, also in Reihen aufgestellt. Es ist fast wie ein Industriebetrieb. Und das ist aber nicht die Wirklichkeit. Das müssen wir uns immer ganz, ganz klar machen. Bilder zeigen keine Wirklichkeit. Bilder werden gemacht. Bilder haben eine Intention. Auf der anderen Seite ist es so, Auschwitz ohne Bilder können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Also diese Bilder helfen ja, dieses Grauen, dieses Unvorstellbare irgendwie zu fassen. Insofern brauchen wir die Bilder, aber wir müssen uns immer wieder ganz, ganz klar machen, wer hat die Fotos gemacht, was war die Intention. Die Menschen sind nicht gefragt worden. Es handelt sich um Fotografien wider Willen, also dass man ein Bild nicht als Illustration verwendet, dass man versucht, möglichst viel über dieses Bild herauszubekommen. Die Menschen, die dann dieses Bild betrachten, dass die innehalten, dass die etwas verstehen, das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Diesem Anspruch würden viele Schulbücher nicht gerecht, beklagt Annette Vohwinkel. Oft würden immer dieselben Bilder aus alten Geschichtsbüchern unreflektiert in neue übernommen. Auch in anderen Kontexten stolpert sie über Fotos, wo sich die Frage stellt, ob und wenn ja, wie diese gezeigt werden sollen.
Also ich habe jetzt gerade ein Bild in der Hand gehabt, das gesichtet wurde für eine Ausstellung zur DDR-Geschichte. Das Ereignis ist der Besuch einer afrikanischen Delegation. Auf einem Podium sieht man eine Reihe von alten weißen deutschen Männern. Und im Vordergrund führt ein farbiger Mann in traditioneller Tracht eine Art Tanz auf. Das ist ein total irres Bild. Es zieht einen sofort rein. Es ist ein sehr ungewöhnliches Bild. Es ist auch ein ästhetisch sehr schönes Bild. Aber die Frage ist natürlich, was passiert da in den Köpfen, wenn man das jetzt für eine Ausstellung zur DDR-Geschichte nimmt? Da werden farbige Menschen wirklich in einem Kontext dargestellt, wo man sagen muss, das hat sowas zwischen Folklore und Zoo. Andererseits dokumentiert das Bild natürlich auch einfach nur eine bestimmte historische Situation, die sich ja so zugetragen hat.
Solche Bilder und ihre Entstehungskontexte werden zunehmend kritisch gesehen und Fragen zur Bildethik diskutiert. In Zukunft will man bewusst vermeiden, rassistische Darstellungen zu reproduzieren. Dafür muss man jeden Einzelfall prüfen und nicht nur Historikerinnen und Historiker sensibilisieren für den Umgang mit Bildern. Wie in ethnologischen Museen geht es auch im Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam um die Frage, wie sich die Würde der Abgebildeten wahren lässt. So auch im Fall des Nachlasses von Leni Riefenstahl, die nach der NS-Zeit in Afrika die Stämme der Nuba fotografiert hat.
In dem Kontext gibt es tatsächlich Bemühungen, mit Personen vor Ort, also mit Vertretern der Nuba, in Kontakt zu treten und mit denen einen Austausch darüber anzufangen, was für ein Umgang sinnvoll wäre. Das Gleiche findet auch schon statt mit Vertretern von Sinti und Roma, die unter anderem als Komparsen in den Filmen von Leni Riefenstahl eingesetzt wurden. Da läuft diese Diskussion schon. Was man feststellt, das ist natürlich schwierig und auch wenn man Vertreter hat, heißt das noch lange nicht, dass die für die gesamte Gruppe sprechen oder dass es da nicht auch heterogene Meinungen gibt. Aber zumindest ist diese Idee, den Austausch auch aktiv zu fördern und in ein Gespräch zu gehen, ohne dass diejenigen, die sich möglicherweise diskriminiert fühlen, das von sich aus anstoßen müssen, das ist, glaube ich, schon eine neue Qualität.
Für eine neue Qualität in der kritischen Bildforschung steht auch das Rom Archive, eine Website und kulturelles Archiv der Sinti und Roma, das kürzlich den Grimme-Preis gewonnen hat. Der Beirat des Kuratoriums besteht aus Sinti und Roma und die Archivmitarbeiter versuchen, gängige Klischees aufzubrechen. Aber auch die Suche nach aktuellen Bildern beschäftigt das Visual History Team.
Da gibt es zum Beispiel gerade in den letzten Jahren neuere Entwicklungen, zum Beispiel von einer Bildagentur, Native Agency nennt die sich, die bringen Bilder aus dem globalen Süden, Afrikanerinnen und Afrikaner Bilder machen, die eben nicht nach diesen gängigen Klischees funktionieren.
So dass nicht immer nur die klassischen, westlich dominierten Fotoagenturen ihre Sicht der Welt abbilden und verbreiten. Im aktuellen Prozess der Dekolonisierung prüfen viele Museen gerade kritisch ihre Bestände und Verschlagwortungen. Lucia Halder vom Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum.
Im Fall der fotografischen Sammlung haben wir tatsächlich den Bestand umsortiert, indem wir im ersten Schritt die geografische Ordnung aufgelöst haben und die Ordnung nach Ethnien. Das heißt, die Bilder waren nach geografisch und nach Ethnien sortiert. Und wir haben die Sammlung aufgelöst und die Bilder numerisch sortiert, um eben diese vielfach nicht mehr haltbare Einteilung und Klassifizierung aufzulösen. Im digitalen Raum, in der Datenbank, bleiben diese Angaben nachvollziehbar, selbstverständlich. Also wir haben hier nicht die Wissenschaftsgeschichte getilgt, sondern einfach versucht, eine alte Klassifizierung aufzulösen, um die Narrative nicht vorzuschreiben.
Hier ist man auch im Austausch mit anderen Museen darüber, was an die Stelle von diskriminierenden Verschlagwortungen und problematischen Bildunterschriften treten soll. Und bei den Bildern stellt sich nicht nur die Frage, zeigen oder nicht zeigen.
Eine Überzeugung, die wir haben, ist, dass wir die visuellen Narrative, also das heißt der Rassismus und Kolonialismus, der oftmals eingeschrieben ist in die Bilder, auch wieder mit visuellen Mitteln brechen wollen. Das heißt, Gegenbilder zu zeigen und die Bilder zu kontextualisieren oder eben auch künstlerisch zu bearbeiten.
Das heißt, es werden wechselnde Künstlerinnen eingeladen, um mit dem Bestand zu arbeiten und vorherrschende Narrative aufzubrechen. Es wird stärker noch als bisher die Expertise von außen gesucht, jenseits der klassischen Institutionen. Eine Form der Horizonterweiterung, die auch Lucia Halder vom Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum im Zuge der kritischen Bildforschung ausdrücklich begrüßt.
Es gibt beispielsweise sogenannte Community Knowledge Management Platforms, das heißt Plattformen, auf denen indigenes Wissen oder generell Wissen versammelt werden kann von unterschiedlichen Akteuren, die ihr Wissen in einem gemeinsamen Online-Archiv einspeisen und somit eben nicht von der Machtinstitution Museum oder Archiv kuratiert werden und gesammelt werden, sondern in einem partizipativen demokratischen Prozess.
Dörte Hinrichs berichtete über den wissenschaftlichen Umgang mit problematischen Bildern aus der Geschichte. Im Programm geht es jetzt weiter mit den Jazz Facts. Einen angenehmen Abend wünscht Ihnen dabei Bettina Köster.